Wenn ihr den Film kennt, Neo spürt, dass etwas fehlt. Er weiß aber nicht, dass er in einer künstlichen Welt lebt, einer nicht realen Welt. Und er spürt, dass irgendwas nicht richtig ist, aber weiß es nicht. Und ich glaube, der heißt Morpheus, versucht, ihn zu überzeugen. Er sollte der Wahrheit, die er spürt, nachgehen und sagt, meine Übersetzung, lass mich erzählen, warum du hier bist. Es ist, weil du etwas weißt. Was du weißt, das kannst du nicht erklären, aber du spürst es. Du hast es dein Leben lang gespürt. Irgendetwas liegt falsch in dieser Welt. Du weißt nicht, was aber ist. Du weißt nicht was, aber es ist da wie ein Holzsplitter im Kopf, der dich wahnsinnig macht. Und ungefähr so hätte der Prediger das sagen können. Er hat einen Namen für diesen Splitter. Das ist die Ewigkeit. Er spürt, da muss mehr sein als nur diese materielle Welt. Und in einem Vers in Kapitel 3, 11, heißt das, ich bin immer noch im falschen Buch. Meine Bookmarks sind irgendwie, der Große ist da. Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, Menschen, ins Herz gelegt. Wir spüren, dass das Leben aus mehr besteht als nur aus unseren Erfahrungen unter der Sonne. Aber wir wissen nicht genau, was dieses Meer ist. Wie er weiter sagt im selben Vers, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Der Prediger will uns darauf aufmerksam machen, dass wir alle auf der Suche sind. Ob wir es erkennen oder nicht, wir sind alle auf der Suche nach Sinn, nach dem Warum im Leben. Das müssen wir alles im Kopf behalten, indem wir heute in seinem Werk weiterlesen. Und dazu möchte ich einen zweiten Splitter hinzufügen. In der jüdischen Tradition wurde, und vielleicht wird, ich weiß nicht, ob es aktuell ist, wurde dieses Buch beim Laubhüttenfest gelesen, das ganze Buch. Laubhüttenfest war für die Juden im Grunde das Pendant zu unserem Erntedankfest. Warum wurde dieses etwas skurriles Buch gerade bei einem Erntedankfest gelesen? Ich lasse diesen Splitter eine Weile bei euch einwirken, während wir den Prediger zuhören. Diejenigen, die letzte Woche nicht dabei waren, fragen sich vielleicht, was ich meinen könnte, wenn ich sage, dass ein Teil der Heiligen Schrift skurril ist oder zumindest scheint. Die, die hier waren, wissen, dass das eher ein Understatement als eine Übertreibung ist. Der Prediger ist nicht die übliche Art von Prediger, der sozusagen dem Volk gegenüber steht und das Wort Gottes sozusagen an das Volk abfeuert. Es ist eher, als ob er neben dem Volk steht. Und er beobachtet die Welt mit ihnen durch sehr scharfen Augen. Und vor allem beobachtet er die Welt von einer sehr bestimmten Perspektive, unter der Sonne Perspektive. Diese Redewendung unter der Sonne kommt fast 40 Mal vor in diesem Buch. Er weist darauf hin, dass das ganze Leben unter der Sonne sinnlos ist. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig oder eitel oder Nebel oder was man nicht so richtig fassen kann. Wir haben dann gelesen, wie er versucht hat, Sinn zu finden in dieser Welt, in Errungenschaften und Vergnügen, in Berühmtheit und Besitz, in Freude und Weisheit, aber alles vergeblich. Wir können nicht alle Ergebnisse seiner Forschungen durchlesen, da sind 12 Kapitel davon. Ich schränke uns heute auf 3 weitere Bereiche ein, noch 3 so typische Musterbeispiele von seinen Forschungen und seinen Schlussfolgerungen, wo es die überhaupt gibt. Erstens menschliches Miteinander würde ich das beschreiben. Kapitel 4, 7 bis 16, wenn ihr Bibel mithabt. Ansonsten lese ich das einfach vor. Ich wandte mich um, das macht er sehr oft in diesem Buch, also ich wandte mich um, ich schaue an, und ich sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht eine ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, doch hat all seine Arbeit kein Ende, und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meine Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn 2 beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Es ist ein Text, der ab und zu für Hochzeiten benutzt wird. Ich habe schon 2-mal für Menschen aus dieser Gemeinde diesen Text ein bisschen ausgelegt. Das Miteinander mit einem vertrauten Menschen kann schön sein, aber er bleibt immerhin von dieser Unter-der-Sonne-Perspektive irgendwie sinnlos, nichtig. Wie gesagt, ist Prediger nicht unbedingt das beste Wort für diesen Mann, denn er beobachtet viel mehr, als er auffordert. Also der Prediger, ein Prediger, fordert auf. Aber er beobachtet eher. Wie gesagt, er steht neben uns. Aber ab und zu hört er auf mit den Beobachtungen und fordert einfach auf. Zum Beispiel diese nächste Verse in Kapitel 5. Hier sind Aufforderungen über unser menschliches Verhalten vor Gott. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnene Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Also, er klingt hier etwas fromm. Anders als in vielen Teilen dieses Buches. Es gibt viel, was er über Gott nicht versteht. Das wird immer wieder klar. Aber seine Reaktion darauf ist nicht zu sagen, Gott gibt es dann eben nicht. Nein, seine Schlussfolgerung lautet, Gott kann kein Mensch ergründen. Und daher sollen wir Gott mit Ehrfurcht entgegentreten, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und drittens wäre menschlicher Umgang mit der Schöpfung. Hier machen wir so Boxsprung über die nächsten Kapitel und landen im vorletzten Kapitel, Kapitel 11. Und das ist auch angegeben auf dem Handzettel. Hier sind viele gute Tipps und Hinweise für eine Agrargesellschaft. Wie kommt man mit der Unberechenbarkeit der Natur zurecht? 1-6. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so gießen sie sich auf die Erde. Wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Und deswegen diese Schlussfolgerung nach diesen manchmal ein bisschen komischen Beobachtungen. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Nochmal sehen wir dieses Grundvertrauen, das es Gott gibt. Er ist derjenige, Vers 5, der alles wirkt. Aber lesen können wir ihn nicht, ergründen können wir ihn nicht, vorhersehen, wo und was er segnet und wo und was er nicht segnet, können wir nicht. Aber es lohnt sich immerhin, am Morgen den Samen zu sehen. Das waren so Musterbeispiele für den Inhalt seines Buches. Wie ihr merkt, ist nicht alles ganz sofort klar, was er meint. Und in fast jedem Kapitel geht es ähnlich zu. Das Leben ist sinnlos, ein Haschen nach Wind. Er klingt skeptisch, sogar zynisch. Aber das ist alles Teil eines echten Ringens. Er versucht, mit der Spannung klarzukommen, von dem wir schon in 3,11 gelesen haben, von diesen zwei Seiten. Gott hat die Ewigkeit in unseren Herz gelegt, aber auf der anderen Seite der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Hier ist vielleicht der Splitter, der in seinem Gehirn hängen geblieben ist. Ich merke, dass es Gott gibt, aber ich kann ihn nicht ergründen. Er ist also kein Gottesleugner. Das haben wir in den Abschnitten, die wir gelesen haben, immer wieder gehört. Gott ist da, wir sollten ihn fürchten, auch wenn wir ihn nicht so gut verstehen, wie wir ihn verstehen möchten. Auch in seinen skeptischsten Momenten ist er kein Gottesleugner. Auf der anderen Seite ist er auch kein Realitätsleugner. Er ist nicht bereit, sich selbst oder uns vorzumachen, dass alles im Leben rosig aussieht, wenn er es nicht so findet. Es gibt bei ihm eine radikale Ehrlichkeit, die manchmal ehrfurchtslos vorkommt, ist es, glaube ich, aber nicht. Er gibt ehrlich zu, dass die Welt, wie er sie erlebt, nicht im Einklang ist mit dem, was er erwarten würde. Eine Welt, wo alles fair und gerecht zugeht, wo jedem zusteht, was er verdient hat, wo es sich lohnt, Gottes Gesetze zu halten. Das Leben ist aber nicht so. Und diese manchmal bittere Realität ist er nicht bereit zu leugnen. Also, er ist kein Gottesleugner und auch kein Realitätsleugner, sondern lebt in einer Spannung zwischen den beiden. Er glaubt, dass Gott da ist, auch wenn die Realität etwas anders zu sagen scheint. Ihm ist auch bewusst, wo der Sinn des Lebens zu finden ist, ungefähr, auch wenn er ihn noch nicht so richtig gefunden hat. Ich glaube, es ist nochmal wie der Splitter. Er weiß, dass dieser Sinn da ist, auch wenn er ihn nicht genau sehen und erfassen kann. Er weiß ungefähr, wo er suchen soll. Und vielleicht ist es eher eine Frage des Erlebens als des Findens. Man kann zu einem Punkt kommen, wo man erlebt, dass das Leben nicht sinnlos ist. Auch wenn der Kopf immer noch hinterher rennt und mehr verstehen will. Wir könnten es vielleicht so ausdrücken, der Sinn des Lebens ist da zu orten, wo wir nicht vergessen, wo wir herkommen und wo wir nicht vergessen, wo wir hingehen. Dies merken wir in seinem Schlusswort, das früher vorgelesen wurde, Kapitel 12. Wo kommen wir her? Wir kommen aus der Hand eines Schöpfers, des Schöpfers. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Vieles, was wir von ihm lesen und gelesen haben, stützt sich auf diesem Fundament. Es gibt Gott und er ist der Schöpfer. Und er ist sozusagen ein aktiver Schöpfer. Er hat nicht nur die Welt und die Menschen geschaffen und dann alles losgelassen und nur hingeschaut. Er wirkt weiter. L5. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangen bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Gegenwart, jetzt. Gott ist der Schöpfer, der noch aktiv ist. Und das ist der Grund, warum es sich lohnt, überhaupt weiter zu arbeiten und den Samen am Morgen zu sehen und so weiter. Wenn wir nicht vergessen, wo wir herkommen, werden wir in der Gegend sein, wo der Sinn des Lebens irgendwie aufzuspüren ist. Gedenke an deinen Schöpfer. Und wir sollen nicht vergessen, wo wir hingehen. Das klingt erstmal etwas pessimistisch, was düster, denn es geht um Tod. Da gehen wir hin. Wir lesen in seinen letzten Zeilen poetische, aber unbequeme Worte dazu. 12,6. Das ist auf der nächsten Seite. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt, also Tod kommt, und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt, und dann vielleicht jetzt ein bisschen bekannter, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist. Ist das dann sein letztes Wort? Auch wenn es stimmt, was am Grab heutzutage gesagt wird, wir wurden aus Staub gemacht und werden zu Staub zurückkehren, Staub zu Staub, Asche zu Asche und so weiter. Es gibt eine andere Perspektive, auch bei ihm. Und das ist in 11,9. Freu dich in deine Jugend, junger Mann. Lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Das ist, wo wir hingehen. Es kommt nicht nur der Tod, sondern auch ein Gericht. Es wird ein Urteil gesprochen, und zwar über alles. Und wenn man darüber nachdenkt, verleiht das alles, was wir tun, einen neuen Wert. Nichts, was wir tun, wird vergessen und mit uns begraben und dadurch wertlos. Alles, was wir tun, hat ein Gewicht, eine Bedeutung, weil Gott es nicht vergisst und weil er für Gerechtigkeit sorgen wird. Wir sollen also nicht vergessen, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Das wird das Gefühl der Nichtigkeit zumindest im Rahmen halten, auch für den Prediger. Denn er selbst ist noch auf der Suche, hat man den Eindruck zumindest. Auch mit seinem Glauben an Gott hat er den Sinn des Ganzen noch nicht genau geortet. Vielleicht konnte er nicht viel mehr verstehen damals, weil in seiner Zeit weniger von Gott geoffenbart war. Wir haben einen Vorteil. Wir kennen einen, der an der Schöpfung beteiligt war. Jesus Christus. Wir tappen nicht im Dunkel. Und wegen Jesu Tod und Auferstehung wissen wir, was der Prediger nur geahnt hat, dass der Tod nicht das Ende ist. Es wird nach dem Tod ein Urteil gesprochen, dachte er auch. Aber es wird auch ein neues Leben geschenkt. Das hätte ihn bestimmt nicht überrascht. Warum sonst würde er sagen, dass Gott die Ewigkeit uns ins Herz gelegt hat? Aber unser Privileg und unseren Vorteil hatte er nicht, denn Jesus hatte noch nicht das Tor dahin geöffnet. Und das bringt für uns genau das, was er geahnt hat. Unser Tun ist eben nicht nichtig, weil Jesus auferstanden ist. Das haben wir im Hauskreis vor 2 Wochen angeschaut. Im 1. Korinther 15 schreibt Paulus am Ende, nachdem er viele Beweise gegeben hat für die Auferstehung: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Oder um das anders auszudrücken: Im Herrn ist unsere Arbeit nie nichtig und eitel und sinnlos, weil es diese Zukunft gibt. Wenn wir zum Buch des Predigers zurückkehren, sehen wir, dass die letzten Versen nicht vom Prediger, behaupte ich zumindest, und viele würden das auch so sehen, glaube ich. Die letzten Versen sind nicht vom Prediger selbst geschrieben. Ich hatte letzte Woche gesagt, es scheint, dass es einen Herausgeber gibt, sozusagen, der am Anfang und Ende was zu sagen hat. Und man merkt das, indem es ist nicht mehr ich, sondern er spricht über der Prediger. Das fängt schon an in Vers 8, spricht der Prediger. Und dann geht es weiter mit einem Kommentar dazu. Über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Und in diesen letzten Versen, wo der Herausgeber etwas sagt, seine Meinung vielleicht dazu sein, was ist es, sein Salz oder was sein Senf dazu gibt, genau. Hat man den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen Angst hat, dass der Prediger in seine Forschungen und in der Art und Weise, wie er das ausgedrückt hat, sich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat? Vielleicht bekommt das Buch einen schlechten Ruf mit den Rabbis und so weiter. Vielleicht hat das eine Wirkung auf die Verkaufszahlen. Und so versucht er ein bisschen, glaube ich, die Wogen zu glätten. Die Worte der Weisen sind wie Treibestacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten aber gegeben. Also, natürlich ist es manchmal schwierig, was er sagt, aber vielleicht soll man zuhören. Ich glaube, er versucht das ein bisschen glatt zu bügeln. Er warnt davor, im Gedanken gefangen zu sein wie ein Hamster im Rad. Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn. Des viele Büchermachens ist kein Ende. viel studieren ermüdet den Leib. Das ist ein sehr wichtiger Vers für Studenten und Schüler, wenn die Eltern zu viel Druck machen über die Arbeit in der Schule. Bleib nicht gesteckt oder ohne Ausweg in einem Hamsterrad. Aber er unterstreicht auch, was der Prediger gesagt hat, aber in einer nicht so pointierte Weise, wie der Prediger es getan hat. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn, er betont auch, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Also er bringt zusammen einige der offenen Fragen, die noch da waren, und glättet die Bogen ein bisschen. Und wir sind nun auf der Zielgerade und sollte bald zu der Frage kommen, mit der ich angefangen hatte. Was hat dieses Buch beim Laubhüttenfest zu suchen? Aber vorerst möchte ich, dass wir dem Prediger eine Frage stellen, vorgestellt, und zwar diese Frage: Für wen hast du das Buch geschrieben? Vielleicht würde ich sagen, für mich selbst eigentlich. Oder vielleicht könnte man das anders ausdrücken: Wer, denkst du, Prediger, wird am meisten von deinem Buch profitieren? Naja, die Antwort muss man sich natürlich einbilden. Ich weiß nicht, wie er antworten würde. Aber ich tippe, er hätte vielleicht diese folgende Gruppen im Visier gehabt. Erstens die Verbreiter frommer Floskeln. Auf Englisch reden wir von Menschen, die die Sprache von Zion sprechen, die immer ein frommes Wort auf der Zunge haben, aber irgendwie kommt es aus leerer Worthülse vor. Das Leben kann man einfach nicht zu frommen Floskeln reduzieren. Das Leben ist nicht immer so einfach, wie wir es haben wollen. Denkt an eine Sache, die wir über den Prediger gesagt haben. Er ist kein Realitätsleugner. Er sagt es, wie es ist. Er erzählt, wie er sich fühlt, auch wenn es nicht fromm klingt. Und dadurch ist er immer echt und wahrhaftig und mutig. Denn man braucht Mut, um der Realität einer gefallenen Welt ins Gesicht zu schauen und die unangenehme Seiten des Lebens nicht zu vertuschen. Und die Verbreiter frommer Floskeln müssen manchmal lernen, die Realität wiegt schwerer als diese leere Worthülse. Nur fromme Worte zu sprechen, ohne richtigen Inhalt und ohne dass die richtig zutreffen. Zweitens, im Visier wären vielleicht die Verfechter einer strengen Systematik. Wenn du den Prediger zuhörst und wünschst dich, er würde seine mangelhafte Theologie in Ordnung bringen, dann bist du möglicherweise in diese Gruppe. Wenn dein Denkweise so ist, warum beklagt er sich, wenn alles ganz klar ist? Gott ist auf dem Thron und der Welt ist gefallen, aber Gott regiert, zum Beispiel. Gott weiß, was er tut, wir haben nur das zu akzeptieren und ihm zu vertrauen. Punkt. Aber eben habe ich gesagt, und denke ich, der Prediger will uns aufmerksam machen, das Leben ist nicht immer so einfach. Es gibt eben vieles, was wir nicht verstehen, vieles, was sinnlos scheint. Es kommt vor, dass wir überhaupt nicht fassen können, warum Gott etwas getan hat oder warum er etwas unterlassen hat. Es ist realitätsfern zu behaupten, dass wir immer alles in Ordnung finden, das Gott tut, dass wir immer das gut finden, was Gott tut. Wir laufen dann Gefahr, eine Denkweise zu haben, die systematischer ist als die Bibel selbst. Wenn wir versuchen, eine systematische Theologie zu haben, wo alles genau geregelt ist, ohne irgendwelche offene Enden. Stattdessen lassen wir Gott Gott sein und nicht bloß ein Element in unserer systematischen Theologie. Und drittens, glaube ich, er hätte vielleicht die in bürgerlicher Bequemlichkeit versunken sind, im Visier. Der Prediger fordert uns auf, an unseren Schöpfer zu denken. Wer wird das am schwierigsten finden, das zu tun? Oder vielleicht, wann würden wir am leichtesten vergessen oder es vernachlässigen, an unseren Schöpfer zu denken? Ich denke, es ist, wenn es uns gerade gut geht. In fetten Tagen neigen wir dazu, hauptsächlich mit uns selbst beschäftigt zu sein, den Schöpfer Gott nicht mehr zu bedenken. So wird in guten Zeiten Vergesslichkeit eine große Gefahr. Und das entwickelt sich manchmal, indem wir immer vergesslicher werden. Und nach einer Weile suchen wir nur in dieser Welt die Erfüllung unserer Sehnsüchte. Und wir gedenken den Schöpfer gar nicht mehr. Und so sind wir wieder beim zweiten Splitter. Hoffentlich hat das ein bisschen eingewirkt bei euch. Warum dieses Buch zu Erntedankfest? Ich glaube, weil diese Gefahr, Gott zu vergessen, nicht an Gott zu gedenken, am schlimmsten ist, am entwickelndsten ist, wenn es uns gut geht. Und gerade vielleicht nach einer sehr guten Ernte. Und dieses Buch ist vielleicht eine Art Gegengift zu bürgerlicher Bequemlichkeit und Gottvergessenheit. Er erinnert uns daran, dass es mehr in der Welt gibt, als was wir sehen und erleben können. Er erinnert uns an diesen Splitter im Gehirn, die Ewigkeit. Warum spüre ich, dass es mehr im Leben gibt? Gerade in guten Zeiten neigen wir dazu, das zu vergessen. Und interessanterweise hat er Mose, Gottes Volk, im Voraus ausdrücklich davor gewarnt. Und ich möchte zum Schluss kommen mit einem Zitat aus 5. Mose 8. Und vielleicht dazu auch eine Erklärung, warum ein Anker in der Wüstenzeit. Beim Laubhüttenfest, beim Erntedankfest, haben sie nicht nur Gott gedankt für die Ernte, sondern sie haben auch gedacht, dass sie 40 Jahre lang keine richtige Ernte hatten während dieser Zeit in der Wüste. Und dass Gott der Anker war in der Wüstenzeit. Und wenn es ihnen gut geht, sollen sie nicht vergessen, dass Gott immer noch der Anker ist, auch wenn die nicht mehr in dieser Wüstenzeit sind. Und ich glaube, diese Verse, 5. Mose 8, vom Vers 10, genau auf uns in bestimmten Hinsichten heutzutage zutreffen. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, in bürgerlicher Bequemlichkeit, das ist nicht in der Bibel, und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So, gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Lass Gott diese Worte in uns einprägen.